Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Gestern waren es Pager, heute dann Walkie-Talkies. Zwei Tage hintereinander explodieren Mini-Sprengsätze in Kommunikationsgeräten von Hisbollah-Mitgliedern im Libanon. Was steckt dahinter? Und droht jetzt eine weitere Eskalation im Nahen Osten? Wir berichten gleich ausführlich und sprechen mit dem Politikwissenschaftler Jan Busse. Die AfD hat es jetzt höchstrichterlich erklärt bekommen. Sie hat kein automatisches Recht auf Ausschussvorsitze im Bundestag. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts kommentiert der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, heute so.
Wir sind und bleiben eine wehrhafte Demokratie und dazu gehört es, unqualifiziertes Personal und rechte Hetzer von wichtigen Ämtern im Deutschen Bundestag fernzuhalten.
Wie steht der frisch ernannte Kanzlerkandidat der Union, Friedrich Merz, zu einer Koalition mit den Grünen? Auch diese Frage klären wir. Und wir beleuchten einen beunruhigenden Befund. Kinder und Jugendliche in Deutschland blicken immer weniger zuversichtlich auf ihre Zukunft. Es ist eine altmodische Technik. Pager und Walkie-Talkies. In den 1980er und 90er Jahren war man mal cool, wenn man sowas hatte. Aber die Terrormiliz Hisbollah im Libanon, die hat genau auf diese alte Technik gesetzt, weil sie vermeintlich sicherer war als moderne Smartphones. Man kann sie nicht ordnen und sie sind nicht mit dem Internet verbunden. Und doch sind diese kleinen Dinger ihr jetzt zum Verhängnis geworden. Nachdem gestern tausende Pager explodierten, waren es heute hunderte kleine Sprechfunkgeräte. Allein heute sind dabei 14 Menschen gestorben und 450 verletzt worden. Schon gestern gab es 12 Tote und 2800 Verletzte. Nina Amin.
Wieder explodierten Funkgeräte, diesmal offenbar Walkie-Talkies, bei einer Trauerfeier für getötete Hisbollah-Kämpfer im Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut. Sie waren gestern bei den Pager-Explosionen ums Leben gekommen. Wieder waren offenbar Kämpfer der pro-iranischen Miliz im Visier. Die Explosionen fanden in Hisbollah-Hochburgen im ganzen Land statt. Ob bei den tausendfachen Explosionen der Funkgeräte am Dienstag, auch am Mittwochnachmittag wieder Zivilisten zu Schaden kamen, ist noch unklar. Sicher ist, in Beirut wird es immer schwerer, die Verletzten zu versorgen. Krankenhäuser sind nicht auf eine so große Anzahl von Verletzten vorbereitet, heißt es am Vormittag aus dem libanesischen Gesundheitsministerium. Viele Menschen hätten Verletzungen an Augen, Händen und im Bauchbereich erlitten und müssten operiert werden. Wegen der seit Jahren andauernden Finanzkrise im Land haben medizinische Einrichtungen Probleme, Arzneimittel und andere Ausrüstung zu beschaffen. Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf hat die Folgen der Pager-Explosionen als schockierend bezeichnet. Die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung seien inakzeptabel.
Nina Amin über die neuen Explosionen im Libanon. Und schon vor dieser zweiten Welle von Explosionen haben natürlich nicht nur im Libanon die Menschen gerätselt, wer da gestern warum und vor allem wie die Pager hat explodieren lassen. Zu den bisher bekannten Hintergründen Moritz Behrendt aus Kairo.
Darüber, wie der offensichtlich koordinierte Angriff durchgeführt wurde, melden Medien unter Berufung auf Sicherheitskreise inzwischen mögliche Einzelheiten. Die New York Times berichtet, dem israelischen Geheimdienst sei es gelungen, eine Lieferung von Pagern abzufangen und in den Geräten einige Gramm Sprengstoff zu platzieren, bevor sie an die Hisbollah ausgeliefert wurden. Auch wenn es aus Israel noch keinen offiziellen Kommentar zur Pager-Attacke gibt, sind im Libanon alle Experten sicher, verantwortlich für ein so technisch anspruchsvolles Manöver kann nur der israelische Geheimdienst sein.
So Israel, I think, is benefiting from every single occasion.
Israel nutzt jede Gelegenheit, um Treffer zu landen, um letztlich das Ziel zu erreichen, die Hisbollah so zu schwächen, dass sie keine Bedrohung mehr für Israel darstellt, sagt Eli Al-Hindi im englischsprachigen Programm des Satellitensenders Al-Arabiya. Die Hisbollah hatte die Kommunikation über die Pager eingeführt, weil die Funkempfänger aus ihrer Sicht mehr Sicherheit versprachen als Handys. Anders als Mobiltelefone senden die Pager keine Signale und können dadurch nicht geortet werden. Bei einer Rede im Februar warnte Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah die Kämpfer und Funktionäre seiner Miliz davor, Handys zu benutzen. Das Handy, das ihr in euren Händen haltet, ist ein Abhörgerät. Ihr tragt es in euren Taschen, im Haus, bei der Arbeit, im Auto. Dieses Gerät übermittelt euren Standort, überall wo ihr seid. Damit liefern wir Israel, was es braucht. Deshalb wiederhole ich meinen Appell an die Kämpfer und ihre Familien. Verzichtet auf das Handy, zerstört es, vergrabt es in der Erde oder legt es in eine Eisenkiste und schließt sie ab. Der Angriff gestern hat gezeigt, auch die vergleichsweise altmodische Technik der Pager bot keine Sicherheit. Das sei für die Hisbollah eine Demütigung, sagt Makram Rabah von der amerikanischen Universität in Beirut. Wenn Hisbollah-Unterstützer jetzt um sich schauen, dann sehen sie überall Leute, die verletzt sind, die Gliedmaßen verloren haben. Das macht ihnen klar, das hier ist richtiger Krieg und nicht nur ein Spiel. Die Hisbollah hat Israel bereits mit Vergeltung gedroht. Für morgen hat Generalsekretär Nasrallah eine Rede angekündigt. Seine Ansprachen geben allerdings selten konkrete Anhaltspunkte für Angriffspläne.
Moritz Behrendt zu den möglichen Hintergründen der Anschlagsserie im Libanon. Was aber bedeuten diese mysteriösen Explosionen für den Nahostkonflikt? Das kann ich jetzt mit Jan Busse besprechen. Er lehrt an der Universität der Bundeswehr München Politikwissenschaft und eines seiner Forschungsschwerpunkte ist der israelisch-arabische Konflikt. Schönen guten Abend, Herr Busse.
Guten Abend.
Ist es denkbar, dass irgendein anderer Akteur als Israel hinter dieser Explosionsserie steckt?
Also ich schließe das pauschal aus und gehe fest davon aus, dass Israel hinter dieser Anschlagsserie steckt. Einerseits wegen der Ressourcen, die man aufbringen muss, um einen so aufwendigen Anschlag zu verüben. Und andererseits, weil eben die Konfrontation zwischen Israel und der Hisbollah absolut dafür spricht.
Warum macht Israel sowas?
Diese Frage steht jetzt natürlich im Raum und es gibt Hinweise darauf, dass Israel befürchten musste, dass die Hisbollah tatsächlich ihnen auf die Schliche gekommen ist. Das heißt, es war womöglich gar nicht gewollt, zum jetzigen Zeitpunkt diese Pager in die Luft zu jagen und dann infolgedessen am Mittwoch diese Walkie-Talkies. Man musste befürchten, dass es aufgedeckt wird und man dann diesen Trumpf nicht mehr ziehen konnte. Das ist, glaube ich, eine Erklärung dafür. Dadurch verliert das Ganze natürlich den Effekt, es sei denn, dass das Ganze auch als Vorbereitung eines größeren, umfassenderen Krieges gelten könnte. Aber das bleibt abzuwarten, ob es dazu jetzt in den nächsten Tagen kommt.
Genau, das ist ja die Frage. Es gibt ja diese These, dass Israel mit dieser Anschlagsserie sozusagen die Hisbollah zu einem großen Gegenschlag provozieren wollte und den könnte Israel dann eben niederschlagen und hätte die Hisbollah vielleicht fürs Erste besiegt. Ist das plausibel?
Das halte ich tatsächlich für plausibel, zumindest, dass es zu einer solchen Reaktion der Hisbollah kommen könnte, denn man muss sich vor Augen führen, dass Anfang dieser Woche Israel ja ein neues zusätzliches Kriegsziel erklärt hat, nämlich die an der nördlichen Grenze zum Libanon lebenden Israelis, die evakuiert werden mussten. Das sind um die 90.000 Menschen, die wegen der Spannung dort jetzt nicht mehr in ihren Wohnhäusern leben können, dass die zurückkehren können an ihre Wohnorte. Und da muss man natürlich sagen, das kann entweder durch einen Frieden in Gaza geschehen, weil die Hisbollah gesagt hat, dass das dazu beitragen wird, dass es dann keinen Raketenbeschuss mehr gibt, oder eben, indem man die Hisbollah aktiv bekämpft. Und vor dem Hintergrund kann man da natürlich einen Zusammenhang sehen. Ich würde aber trotzdem vorsichtig sein, wenn es darum geht, dass Israel die Hisbollah leichtfertig besiegen könnte, denn mit der Hamas ist es jetzt nach über 11 Monaten beispielsweise auch nicht gelungen. Gleichzeitig gibt es aber auch die Stimmen, die sagen, man will die Hisbollah damit womöglich abschrecken und sie in einen Schockzustand versetzen und zeigen, so tief haben wir euer Netzwerk durchdrungen, wagt es ja nicht, uns anzugreifen. Sollte das Kalkül sein, dann halte ich das für äußerst riskant, denn ich denke, durch diese Explosion sind wir einer offenen Eskalation tatsächlich einen Schritt näher gerückt.
Und dazu kommt ja auch noch, dass jetzt selbst westliche Verbündete, unter anderem der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, Israel dafür kritisieren. Und jetzt gab es ja heute schon die zweite Anschlagsserie. Unter anderem sind dann eben solche Funkgeräte auch auf einer Trauerfeier explodiert. Es gibt insgesamt mehrere hundert Verletzte und eine zweistellige Todeszahl. Überspannt Israel damit den Bogen?
Da ist Israel durchaus bereit, das in Kauf zu nehmen. Und man muss ja auch sagen, dass Israels internationale Partner bisher keinerlei Signale ausgesendet hat, dass es Konsequenzen haben wird, wenn eben der Bogen überspannt wird. Also auch was Gaza angeht, gab es ja rote Linien, die formuliert worden sind und die wurden ja letzten Endes auch überschritten. Also da glaube ich, es geht es eher darum, dass Israel die Region so wahrnimmt, dass es in einer feindlichen Nachbarschaft existiert und dass dort die Sprache von militärischer Stärke gesprochen wird. Und vor dem Hintergrund würde ich diese Anschläge jetzt einordnen.
Und wie groß ist die Gefahr, dass daraus jetzt ein großer Flächenbrand entstehen könnte, der dann nicht mehr zu kontrollieren wäre, auch nicht für Israel?
Also ich glaube, Israel ist der Ansicht, dass es kontrollierbar wäre. Israel hofft sicherlich auch, dass es dann militärische unmittelbare Unterstützung durch die US-Armee bekommen wird. Aber ich halte tatsächlich die Gefahr eines Flächenbrandes für sehr, sehr groß und eben dieses Risiko auch für unkalkulierbar. Und vor diesem Hintergrund halte ich es tatsächlich auch für wichtig, gerade Israel da auch zur Mäßigung zu drängen.
Was könnte jetzt der Westen, was könnte die USA, was könnte aber auch Europa tun, um so einen Flächenbrand noch zu verhindern?
Gerade die US-Regierung ist sehr, sehr stark engagiert in den letzten Monaten, um einen solchen Flächenbrand zu verhindern. Und gegenüber der Hisbollah, aber auch dem Iran, wird das getan, insbesondere durch Abschreckung, durch die Präsenz von Streitkräften in der Region. Und gleichzeitig wird versucht zu vermitteln. Also es gibt einen Sonderbeauftragten für die Beziehung zwischen Israel und dem Libanon. Und der war gerade noch am Montag in Israel, also einen Tag bevor es diese Anschläge jetzt gab. Und der versucht vor allem eben aktuell die israelische Regierung von einem solchen Angriff abzubringen. Und es ist zu hoffen, dass das gelingt. Und gleichzeitig ist auch zu hoffen, dass die Hisbollah weiterhin in ihrer Reaktion sich sehr, sehr stark zurückhält.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was glauben Sie denn, wie wird die Hisbollah da reagieren?
Das ist schwer vorauszusehen. Also man hat die Hisbollah jetzt natürlich massiv provoziert und die Frage ist, ob da eben in der Führung ein kühler Kopf bewahrt wird und eine Reaktion eher in einem begrenzten Ausmaß ausfallen wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Hisbollah das kann und dass die Hisbollah kein Interesse an einem offenen Krieg hat und es ist zu hoffen, dass diese Rationalität auch weiterhin fortbesteht.
Sollte es dann doch zu einem großen Krieg kommen, dann stünde Israel ja in einem Zweifrontenkrieg, nämlich gegen die Hamas in Gaza und gegen die Hisbollah im Libanon. Könnte Israel so einen Zweifrontenkrieg auf lange Zeit durchhalten?
Zum einen ist es so, dass die militärische Bedrohung aus dem Gazastreifen momentan eigentlich relativ begrenzt ist. Da ist es eher so, dass diese Situation, die wir jetzt aktuell haben, auch dazu führt, dass wir natürlich einerseits die humanitäre Lage im Gazastreifen, die desolat ist, ignorieren und andererseits auch das Schicksal der Geiseln. Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass es mehr als eine Front sein könnte, weil natürlich auch mit dem Iran verbündete Milizen aus dem Irak beispielsweise Raketen abfeuern könnten und die Houthis auch aus dem Jemen Israel wiederholt angreifen könnten. Also das ist eine sehr, sehr große Herausforderung und auch das Raketenarsenal der Hisbollah ist so groß, dass ich nicht sicher bin, dass Israel das so gut bewältigen kann, wie das manche Militärvertreter dort glauben.
Was bedeutet die Serie von Explosionen im Libanon für den Nahostkonflikt? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr München gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wir haben das Gespräch heute Abend gegen 8:30 aufgezeichnet. Die UN-Vollversammlung in New York hat heute Abend auch über den Nahostkonflikt beraten und am Ende hat sie mit großer Mehrheit eine Resolution verabschiedet, die von Israel verlangt, sich aus den besetzten palästinensischen Gebieten zurückzuziehen. Martin Ganselmeier.
124 Staaten unterstützten die Resolution, in der Israel aufgefordert wird, sich innerhalb von 12 Monaten aus den besetzten Palästinensergebieten zurückzuziehen. Außerdem soll Israel seine Siedler abziehen und Reparationen an die Palästinenser zahlen. Die sehr weitgehende Resolution stieß in der UN-Vollversammlung auf große Unterstützung. Nur 14 Staaten lehnten die Resolution ab. Neben Israel und den USA unter anderem auch Argentinien, Tschechien und Ungarn. Mehr als 40 Staaten enthielten sich, darunter auch Deutschland. Die Europäer waren bei der Abstimmung gespalten. Für die Resolution der Palästinenser stimmten unter anderem Frankreich, Portugal, Belgien, Spanien und Norwegen. Enthaltungen kamen von Deutschland, Großbritannien, Schweden und Italien. Die Resolution ist völkerrechtlich nicht bindend. Dennoch ist sie, kurz vor der UN-Generalversammlung, ein wichtiges politisches Signal. Israels Vorgehen in den besetzten Gebieten der Palästinenser stößt in der Weltgemeinschaft auf immer mehr Kritik.
Martin Ganselmeier berichtete aus New York und der UN-Sicherheitsrat, also das mächtigere Gremium im Vergleich zur UN-Vollversammlung, hat für Freitag eine Dringlichkeitssitzung wegen der Explosionen im Libanon einberufen. Die AfD ist die kleinste Fraktion im Deutschen Bundestag. Linke und BSW sind ja nur Gruppen. Aber trotzdem würden ihr nach den Gepflogenheiten des Parlaments eigentlich ein paar Vorsitzposten in Bundestagsausschüssen zustehen. Zum Beispiel im Innenausschuss. Aber sie hat keinen einzigen. Weil die jeweils anderen Ausschussmitglieder keinen Kandidaten und keine Kandidatin der AfD wählen wollten. Und das ist auch recht so, hat heute das Bundesverfassungsgericht entschieden. Gudula Geuter.
Es sind zwei unterschiedliche Vorgänge, hinter denen die gleiche Frage steht. Kann die AfD verlangen, dass einer ihrer Abgeordneten den Vorsitz in Bundestagsausschüssen führt, auch wenn die Mehrheit der Ausschussmitglieder das nicht will? Die Antwort der Richter am Bundesverfassungsgericht fiel heute einstimmig aus. Nein, das kann sie nicht. Die Berichterstatterin in dem Verfahren, Christine Langenfeld, bei der Urteilsverkündung.
Ein Benennungsrecht der Fraktionen besteht nach Ansicht der Antragsgegner nicht. Diese Auslegung ist nicht evident sachwidrig.
Soll heißen, die Geschäftsordnung des Bundestages sieht zwar vor, dass die Ausschussvorsitze nach der Größe der Fraktionen vergeben werden. Das bedeutet aber nicht, dass diese Fraktionen, hier also die AfD, den Vorsitzenden oder die Vorsitzende einfach bestimmen könnten. Ein Anlass für das Verfahren liegt in der vergangenen Legislaturperiode. Da hatte der Rechtsausschuss den AfD-Politiker Stefan Brandner erst gewählt. Der Vorsitz stand nach den Regeln der Geschäftsordnung der AfD zu, dann aber wieder abgewählt. Ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des Bundestages. Brandner hatte sich vorher unter anderem in Zusammenhang mit dem Attentat auf die Synagoge in Halle in einer Weise geäußert, die die Ausschussmehrheit als unerträglich angesehen hatte. In der laufenden Legislaturperiode wären der AfD die Ausschüsse für Inneres, Gesundheit und Entwicklungszusammenarbeit zugekommen. Die Mehrheit wählte die AfD-Kandidaten aber nicht, mit der Folge, dass die Stellvertreter, drei Ampelpolitiker, kommissarisch die Ausschüsse führen. Nach Ansicht der AfD wäre schon der Akt der Wahl gar nicht nötig gewesen, denn auch in der Vergangenheit hatten die Ausschüsse meist darauf verzichtet. Die Verfassungsrichter befanden aber nun, wie der Bundestag seine Regeln auslegt, ist erst einmal seine Sache und eine Wahl anzusetzen könne durchaus sinnvoll sein. Christine Langenfeld zitiert.
In der Wahl drückt sich das Vertrauen der Ausschussmitglieder in den Vorsitz aus.
Und das könne zum Beispiel sinnvoll sein, um endlose Geschäftsordnungsdebatten zu vermeiden. Wenn aber gewählt werde, dann richtig, mit offenem Ergebnis.
Mit einer freien Wahl wäre es unvereinbar, wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte.
Dabei spielt eine Rolle, dass die Verfassungsrichter den Ausschussvorsitz als vor allem organisatorische und repräsentative Aufgabe ansehen. Bei der eigentlichen inhaltlichen Arbeit im Ausschuss müssten alle Fraktionen entsprechend ihrem Gewicht mitreden können. Aber das sei der Fall. Auch darüber hinaus dürfe die Mehrheit, das zitierte die Vorsitzende des Senats Doris König, das Recht auf Gleichheit der einzelnen Abgeordneten nicht leerlaufen lassen. Da es hier aber nur um Organisatorisches geht, bleibt dem Bundestag ein weiter Spielraum, seine Angelegenheiten selbst zu regeln. Ein schwarzer Tag für den Parlamentarismus, so kommentierte Stefan Brandner das Urteil und er fügte hinzu, die heutigen Mehrheiten müssten sich an diesem Urteil messen lassen, wenn sie einmal in der Minderheit seien. Aus seiner Fraktion hieß es, man werde prüfen, ob die Geschäftsordnung des Bundestages, gemeint ist, im Sinn der AfD, geändert werden sollte. Genau andersherum kündigte Johannes Fechner, SPD, an, diese Geschäftsordnung im Sinn des Urteils zu ergänzen. Aus der Ampel kommt Zustimmung. Demokratie ist, wenn ich keinen Rechtsextremen wählen will, muss ich das auch nicht, so etwa Till Steffen von den Grünen. Die kommissarischen Vorsitzenden der drei Ausschüsse, Lars Castellucci von der SPD, Kirsten Kappert-Gonter von den Grünen und Christoph Hoffmann, FDP, sehen den Bundestag gestärkt. Und Thorsten Frey, CDU, forderte die AfD auf, ihre selbstgewählte Opferrolle abzulegen.
Gudula Geuter berichtete aus Karlsruhe. Friedrich Merz will Kanzler werden und Markus Söder ist damit fein, wie der CSU-Chef sagt. Es gibt da nur ein Problem. Bei der nächsten Bundestagswahl könnte es sehr gut sein, dass man an den Grünen nicht vorbeikommt, wenn man eine Koalition ohne die AfD bilden möchte. Aber will das auch Friedrich Merz und ist Markus Söder auch damit fein? Dieser Frage geht Steffen Wurzel nach.
Bei der Kanzlerkandidatenfrage haben es CDU und CSU mit der Geschlossenheit hingekriegt. Bei der zweiten K-Frage, nämlich der Koalitionsfrage, hakt es noch. Während die bayerischen Christsozialen eine mögliche Koalition mit den Bündnisgrünen nach der nächsten Bundestagswahl stand jetzt ausschließen, kommen aus der CDU ganz andere Töne. Zwei Deutschlandfunk-Interview-Ausschnitte aus den vergangenen 24 Stunden.
Wenn ich das bei uns erlebe, niemand will die Grünen in der Regierung haben. Niemand. Und die haben es jetzt auch 3 Jahre bewiesen, dass sie es einfach nicht können.
Punkt. Wir in Nordrhein-Westfalen regieren gut mit den Grünen und wir regieren auch in Baden-Württemberg gut mit den Grünen. Ich glaube, wir sollten jetzt keine Ausschlussritis betreiben. Über die Koalition wird nach der Wahl gesprochen und nicht vor der Wahl.
Die Vizevorsitzende der CSU, Dorothee Bär, und Serap Güler aus dem CDU-Bundesvorstand. Nicht nur in Gülers Heimatbundesland Nordrhein-Westfalen bilden die Christdemokraten mit den Grünen Koalitionen. Auch in Baden-Württemberg, Brandenburg, Sachsen und Schleswig-Holstein regieren CDU und Grüne gemeinsam.
Wir beide stehen für erfolgreiche schwarz-grüne Koalition. Und wir zeigen auch, dass Schwarz-Grün gut zusammenarbeiten kann.
Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU. In Kiel traf er sich gestern mit seiner schwarz-grünen Landesregierung mit der aus Nordrhein-Westfalen zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung. Daniel Günther und sein Parteikollege Hendrik Wüst bekannten sich dabei ausdrücklich zu ihren Koalitionspartnern.
Das ist auch das, was wir ja heute mit dieser gemeinsamen Tagung auch zum Ausdruck bringen, dass wir auch in Themenbereichen wie innere Sicherheit, Migration zeigen, dass CDU und Grüne auch zu gemeinsamen Positionierungen kommen. Und das, glaube ich, eint auch viele in der Union, dass das eine Option ist.
Aus Sicht von Dorothee Bär sind Landesbündnisse allerdings nicht vergleichbar mit Koalitionen auf Bundesebene. Im Deutschlandfunk sagte die CSU-Vizevorsitzende:
Dass zwei Ministerpräsidenten jetzt auf Landesebene sagen, da läuft's, ja, okay. Aber das kann man natürlich nicht mit der Bundespartei vergleichen. Und deswegen müssen wir einen Wahlkampf machen, damit wir sie eben nicht brauchen danach.
Kandidatenfrage in der Union geklärt, Koalitionsfrage offen, Steffen Wurzel berichtete aus Berlin. So langsam kommt die Flutwelle aus Polen und Tschechien nach Deutschland. Sie wird hier nicht so schlimm werden wie in unseren Nachbarländern. Dennoch bereiten sich die Menschen an der Oder auf das Hochwasser vor. Robert Schwass.
An der Frankfurter Oder-Promenade werden seit gestern Spundwände hochgezogen. Bis Donnerstag ist die Feuerwehr damit beschäftigt, Lücken in der Ufermauer abzudichten. Sandsäcke sollen den Abschnitt zusätzlich verstärken. Der Pegel steigt rasant und könnte kommende Woche auf über 5,5 Meter steigen, sagen die Behörden. Dann wird an der Oder Alarmstufe 3 ausgerufen, die zweithöchste von insgesamt 4 Alarmstufen, sagt Fabian Karl vom Landesumweltamt.
Zu den Hochwasserschutzanlagen im Bereich Frankfurt-Oder sei nur so viel zu sagen, sie befinden sich in einem guten Zustand. Die zweite Deichmaht ist vor kurzem abgeschlossen worden, sodass auch eine Kontrolle der Hochwasserschutzanlagen jederzeit gewährleistet ist.
Anwohner im Südosten der Stadt können sich mit Sandsäcken und Kies versorgen, ergänzt Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke. Die odernahen Straßen dort sind nicht durch Deiche geschützt.
Die Eigensicherung der Bürgerinnen und Bürger in möglicherweise betroffenen Gebieten ist jetzt stark im Fokus. Die Netzgesellschaft wird dazu unterwegs sein und beraten und nochmal Hausanschlüsse prüfen. Man selber sollte auch gucken, ob man irgendwie im Kellergeschoss oder in unteren Geschossen da möglicherweise Schwierigkeiten hat und noch Sicherungen vornehmen muss.
Frankfurts Stadtoberhaupt steht zu Hochwasserschutzmaßnahmen eng im Austausch mit der polnischen Nachbarstadt Słubice und der dortigen Bürgermeisterin Marzena Swodownik.
Natürlich trennt der Fluss zwei Länder, aber er verbindet uns auch. Wenn sich der Wasserstand erhöht und uns eine Krisensituation droht, betrifft das sowohl Słubice als auch Frankfurt-Oder.
Sie weist darauf hin, dass auf beiden Seiten der Oder nach den letzten großen Hochwassern 1997 und 2010 viel in die Deiche investiert wurde. Ungeschützt vom Deich ist dagegen Frankfurts nördliche Nachbarstadt Lebus. Nachdem Unternehmerin Kerstin Schäffler Dienstagvormittag LKW-weise Sand anfahren ließ, kamen zum Abend hunderte Lebuser zum gemeinsamen Sandsackschippen.
Jetzt werden erstmal die Big Bags voll gemacht, damit ein Damm aufgestapelt werden kann, weil nur so ein Damm mit Erde fließt nachher die Oder so doll, dann ist der weg. Also müssen wir denen ordentlich was dagegen stellen. Dann müssen wir mal gucken, ob es reicht. Ne?
Alles um niedrig liegende Grundstücke, darunter ein beliebtes Restaurant, vor den ankommenden Wassermassen zu schützen. Die örtliche Fußballmannschaft lässt kurzerhand ihr Training ausfallen und kommt stattdessen beim Schaufeln ins Schwitzen.
Was ist eine Anstrengung? Mir ist Peter egal, ich bin nur Trainer. Musst du die Jungs fragen.
Das hier auf jeden Fall. Ich bin sowieso nicht so der Kraftsportler. Deswegen auf jeden Fall das.
Restaurantbetreiber Stefan Metzko ist gerührt vom Zusammenhalt im Ort.
Wenn man hier alleine auf verlorenem Posten steht, ist es schwer. Aber durch die Hilfe ist man ein bisschen entspannter.
Noch sei die Entwicklung der Wasserstände für Brandenburg nicht genau vorhersehbar. Doch Anwohner und Krisenstäbe sind in Alarmbereitschaft. Kommunen entlang der Oder suchen jetzt verstärkt nach freiwilligen Deichläufern, damit mögliche Schäden an den Deichen festgestellt werden können.
Robert Schwass berichtete aus Frankfurt-Oder. Jenseits der Grenze in Polen bewegt sich die Flutwelle auf Breslau zu. Weitere Orte mussten evakuiert werden und die EU-Kommissionspräsidentin will Solidarität zeigen. Ursula von der Leyen hat einen Besuch angekündigt. Patricia Werne.
Das Hochwasser in Polen bewegt sich zunehmend in Richtung der Großstadt Breslau. Die Stadt Żagań am Fluss Buber steht bereits komplett unter Wasser und wurde evakuiert. Seit dem Mittag läuft auch Wasser nach Marszowice, ein Ort unweit von Breslau. Allerdings ist es nicht das Wasser der Oder, sondern des Flusses Bystrzyca. Noch sehen die Behörden keinen Grund zur Sorge, da das Wasser in die dort befestigten Polder fließt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will morgen nach Breslau reisen, um sich ein Bild vor Ort zu verschaffen. Denn morgen soll die Oder in Breslau ihren Höchststand erreichen. Zur aktuellen Lage sagte Breslaus Bürgermeister Sutryk wörtlich:
Wenn wir gegen Naturgewalten kämpfen, die grundsätzlich unberechenbar sind, müssen wir uns auch auf die schlimmsten Szenarien vorbereiten. Derzeit sieht es aber nicht so aus, als würde es verheerend werden. Wenn sich die Situation aber ändert, werden wir entsprechend reagieren. In den sozialen Medien gibt es unterdessen immer mehr Falschmeldungen, sowohl zu den Opferzahlen, die weitaus höher sind als die der Behörden, als auch zur Zahl der Vermissten. Zwischenzeitlich war die Rede von mehr als 100 Vermissten in den Hochwassergebieten. Der Chef des Nationalen Polizeipräsidiums wies die Berichte aber umgehend zurück.
23.36 Uhr, hier ist der Deutschlandfunk. Die Bundesregierung will weitere 50 Millionen Euro für verletzte ukrainische Soldaten zur Verfügung stellen. Oliver Neuroth.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 sind fast 1200 verletzte ukrainische Soldaten in deutschen Kliniken behandelt worden. Viele haben im Krieg Arme oder Beine verloren oder schwere Verletzungen durch Schüsse oder Explosionen. Bundesinnenministerin Faeser nennt es ein Gebot der Menschlichkeit, die Hilfe für Ukrainer fortzusetzen. Nach den Worten von Bundesgesundheitsminister Lauterbach versorgt kein anderes Land in Westeuropa so viele schwer verletzte Soldaten und Zivilisten aus der Ukraine wie Deutschland, auch dank der vielen spezialisierten Kliniken hier. Die Bundesregierung kündigt an, die Abrechnung der Behandlungen zu vereinfachen und unbürokratischer zu machen. Die Rechnungen sollen über das Bundesverwaltungsgericht abgewickelt werden. Betroffene, Krankenhäuser sowie Städte und Gemeinden hätten damit einen zentralen Ansprechpartner.
Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine nehmen auch die Spannungen in der Arktis zu. Die Bundesregierung antwortet darauf jetzt mit neuen Leitlinien für ihre Arktispolitik. Daniel Frevel.
Ein Business as usual mit Russland sei auch in der Arktis nicht mehr möglich, heißt es von der Bundesregierung heute. Russland trete gegenüber den NATO-Anrainern der Arktis immer aggressiver auf, so Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Ziel der aktualisierten Leitlinien sei daher die Wahrung von Sicherheit und Stabilität in der Arktis und ein verstärktes sicherheitspolitisches Engagement im Rahmen von NATO und EU. Auch mit Blick auf den Klimawandel kommt der Region eine bedeutende Rolle zu. Das arktische Klima heizt sich nämlich besonders drastisch auf, bis zu viermal schneller als andere Regionen der Erde. Daher gilt das Gebiet auch als Frühwarnsystem bei der Erderwärmung. Man setze sich hier für einen konsequenten Klima- und Umweltschutz ein, so Baerbock, mit dem Ziel, das 1,5-Grad-Ziel in Reichweite zu halten. Auch die Arktis-Forschung solle intensiviert werden. Bei all dem wolle man zudem die Interessen der indigenen Bevölkerung vor Ort besonders berücksichtigen. Die Leitlinien wurden ressortübergreifend ausgearbeitet und fassen die strategischen Ziele zusammen, an denen die Bundesregierung ihre eigenen politischen Maßnahmen messen möchte.
Die neue niederländische Regierung wird von der rechtspopulistischen PVV geführt und die hat nun angekündigt, dass sie aus der gemeinsamen Asylpolitik der EU austreten will. Ludger Kaczmierczak.
Über unsere Asylpolitik müssen wir wieder selbst das Sagen haben, twitterte Migrationsministerin Marjolein Faber. Sie will die Zuwanderung drastisch reduzieren und möchte sich daher unabhängig von EU-Vereinbarungen machen. Bei einem sogenannten Opt-out könnten die Niederlande beispielsweise Asylsuchende schneller abschieben oder an der Grenze zurückweisen. Dem niederländischen Antrag müssten aber alle 27 EU-Mitgliedstaaten zustimmen, was als unwahrscheinlich gilt. Außerdem werden Ausnahmen nur sehr selten zugelassen, in der Regel während über neue Verträge verhandelt wird. Das ist beim Thema Migration in Brüssel derzeit nicht der Fall. Bereits vor ein paar Tagen hatte Faber angekündigt, einen Asylnotstand auszurufen, um ohne Zustimmung des Parlaments Sofortmaßnahmen gegen den Zuzug von Flüchtlingen ergreifen zu können. Selbst beim Koalitionspartner NSC gibt es aber erhebliche Bedenken gegen dieses Vorhaben.
Die Bundesregierung möchte mehr Arbeitgeber dazu bewegen, ihren Angestellten Betriebsrenten anzubieten. Jim Bob Nikschas.
Etwas mehr als die Hälfte der Angestellten in Deutschland hat bereits eine Betriebsrente abgeschlossen. Oft behält der Arbeitgeber dazu jeden Monat einen kleinen Teil des Lohns ein und legt ihn zusammen mit einem Zuschuss als Altersvorsorge für die Angestellten zurück. Das Ganze wird vom Staat steuerlich gefördert. Diese Förderung will die Bundesregierung jetzt ausbauen, damit nicht nur große Unternehmen solche Betriebsrenten anbieten, sondern auch kleinere. Zum Beispiel eine Bäckereikette. Die soll durch die heute beschlossenen Änderungen im Gesetz mehr Planungssicherheit bekommen. Oder bei der Altersvorsorge das Modell von anderen Firmen leichter übernehmen können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD sagt, niemand soll sich im Alter finanziell Sorgen machen müssen. Die Kombination aus gesetzlicher Rente und Betriebsrente sei dazu der beste Weg. Offen bleibt aber, ob durch das geänderte Gesetz wirklich viel mehr Firmen eine Betriebsrente anbieten werden. Eine Pflicht dazu gibt es nicht. Ob es die eventuell doch braucht, soll erst in 4 Jahren überprüft werden.
So deutlich hatten Beobachtende das nicht erwartet. Die Notenbank der USA, die Fed, hat heute den Leitzins zum ersten Mal seit 4 Jahren gesenkt und das gleich um 0,5 Prozentpunkt. Sebastian Hesse.
Die neue Spanne beträgt 4,75 bis 5%. Ganz überraschend kommt der Schritt nicht. Seit Wochen wurde über einen größeren Lockerungsschritt spekuliert. Die Notenbank hat damit auf die abflauende Inflation in den USA reagiert. Die erste Zinssenkung seit Ausbruch der Corona-Pandemie macht Kredite und Hypotheken günstiger und ist damit zunächst eine gute Nachricht für die Amerikaner, die unter der schmerzhaften Teuerungsrate der vergangenen 2 Jahre ächzen. Zum ersten Mal seit Jahren hat das Notenbankgremium nicht einheitlich gestimmt. 10-1 verlief die Abstimmung. Die Abweichlerin hatte für einen vorsichtigeren Weg votiert, für eine Absenkung nur um 0,25 Prozentpunkt. Dennoch ist bereits signalisiert worden, dass es im Laufe des Restjahres eine weitere Lockerung geben könnte. Die Inflationsrate soll auf mittelfristig 2% gedrückt werden. Zuletzt fiel sie auf 2,5%. Im Sommer 2022 lag sie bei über 9%.
Und damit zur Frankfurter Börse mit Volker Hirt.
Für den DAX kam die Zinsentscheidung in den USA zu spät. Da war 3 Stunden vor dem Auftritt von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank Fed, Schluss. 15 Pünktchen hatte er gegenüber dem Vortag eingebüßt. 18.711 Punkte sind aber weiterhin eine starke Zahl. Obwohl insgesamt kaum bewegt, gab es bei einzelnen Werten beachtliche Ausschläge. Siemens Energy machte den größten Sprung nach vorne. Der noch vor Monaten schwer angeschlagene Konzern meldet wachsende Geschäfte beim Verkauf von Windkraftanlagen, auch in Deutschland. Nur die Bayern wollen sich die schönen Landschaften nicht verschandeln lassen. Kein Bundesland hat im Verhältnis zur Fläche weniger Windräder. Der Kurs der Aktie von Siemens Energy schaffte es heute bis auf ein Allzeithoch. Eine erstaunliche Entwicklung. Von Jahresbeginn bis heute hat sich der Kurs fast verdreifacht. Von so einem Allzeithoch sehr weit entfernt ist die Aktie der Commerzbank. Obwohl Deutschlands zweitgrößte Bank wegen der mutmaßlichen Übernahme durch die italienische UniCredit derzeit in aller Munde ist und auch hier der Kurs alleine in den vergangenen 2 Wochen um rund 25% zulegen konnte, gehört zur Wahrheit, wer die Aktie im Jahr 2000 gekauft hat und der alten Börsenweisheit gefolgt ist, kaufen und liegen lassen, muss noch immer fast einen Totalverlust hinnehmen. Dem Allzeithoch von damals 250 steht der aktuelle Kurs von 15,80 Euro gegenüber. Der Euro hat gegenüber dem Dollar weiter leicht an Wert gewonnen, kostet heute 1,1124 Dollar und die Feinunze Gold wird aktuell mit 2.311 Euro gehandelt.
Wenn der Bund Aufträge an private Firmen vergibt, dann sollen nur noch Firmen den Zuschlag erhalten, die Tariflöhne zahlen. Das steht eigentlich ziemlich klar im Koalitionsvertrag. Jetzt aber blockiert offenbar FDP-Chef und Finanzminister Christian Lindner einen entsprechenden Gesetzesvorschlag. Jörg Münchenberg.
Offiziell bestätigen wollte dies jedoch der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner heute nicht.
Richtig ist, dass das Tariftreuegesetz in der Bundesregierung beraten und abgestimmt wird. Und sobald der Vorgang abgeschlossen ist, berichten wir gerne darüber.
Laut einem Bericht der Funke Mediengruppe aber hat das FDP-geführte Finanzministerium eine geplante Verbändeanhörung zum Tariftreuegesetz erst einmal verhindert. Begründet wird dies mit der Forderung, dass die Unternehmen an anderer Stelle von bürokratischen Vorgaben entlastet werden müssen. Überraschend kommt der Vorstoß nicht. So hatten sich FDP-Wirtschaftspolitiker schon vorab kritisch geäußert. Jetzt legte der Mittelstandspolitiker der Liberalen Karl Julius Kronenberg nach. Das Tariftreuegesetz dürfe nicht zu neuer Bürokratie führen. Dieser Ansatz sei im Koalitionsvertrag vereinbart worden. Bislang aber, so Kronenberg, werde der Gesetzentwurf diesem Anspruch nicht gerecht. Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände sieht das Vorhaben kritisch. So sagte BDA-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter dem Deutschlandfunk.
Wir fordern die Bundesregierung auf, diesen Gesetzentwurf zurückzunehmen oder ihn sofort zu entwickeln, dass er für die Praxis taugt. Vieles aus dem Hause Heil taugt eben nichts. Und deswegen ist eine anständige Diskussion die Grundvoraussetzung, dass daraus ein möglicherweise gutes Gesetz wird. Wir begrüßen, dass die FDP hier ein Stoppschild gezeigt hat.
In der SPD wiederum sorgt der Vorstoß des Koalitionspartners für Verärgerung. Sie sei irritiert, lässt sich die parlamentarische Geschäftsführerin Katja Maas zitieren. Es gehe um faire Wettbewerbsbedingungen, vor allem auch für Unternehmen, die ihre Leute ordentlich bezahlten. Ähnlich hatte sich auch Anfang des Monats der für das Gesetz verantwortliche Arbeitsminister geäußert.
Es ist ein ganz normales Verfahren. Wir haben im Koalitionsvertrag drin, dass wir ein Tariftreuegesetz wollen. Wir haben uns im Sommer verständigt, dass wir das Vergaberecht verändern wollen und auch Tariftreue kommen muss. Ich habe jetzt das Gesetz in die Ressortabstimmung gegeben, nach langen internen Beratungen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die fleißigen Menschen auch von ihrer Arbeit leben können. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass Arbeit sich noch mehr lohnt. Dafür stehe ich.
Mit dem Tariftreuegesetz will Heil gerade Unternehmen mit Tarifverträgen stärker unterstützen. Demnach darf der Bund öffentliche Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die mindestens Tariflohn bezahlen. Dabei geht es um Ausschreibungen ab einer Schwelle von 25.000 Euro. Neben dem Mindestlohn umfassen die Vorgaben auch einen bezahlten Mindestjahresurlaub und Höchstarbeitszeiten. Ziel des geplanten Gesetzes ist es, Unternehmen von öffentlichen Aufträgen auszuschließen, die sich an keinen Tarifvertrag halten wollen. Zugleich will Heil sowohl die Tarifbindung als auch die Zugangsrechte von Gewerkschaften zu den Betrieben stärken.
Jörg Münchenberg aus Berlin. Die Corona-Pandemie war für alle eine schwierige Zeit. Aber Kinder und Jugendliche mussten in dieser Zeit in Deutschland eine Erfahrung machen, die für Erwachsene nicht so extrem war. Ihre Interessen wurden kaum berücksichtigt. Und das hat Folgen bis heute. So steht es im Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung. Nadine Lindner kennt die Einzelheiten.
Wie geht es Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen in Deutschland eigentlich im Moment? Der 17. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung zeigt ein gemischtes Bild. Junge Menschen seien heute so vielfältig wie nie, zum Beispiel in Bezug auf religiöse Orientierung, sexuelle Identität, Migrationserfahrungen oder Armutsbetroffenheit. Aber es gibt auch eine wichtige Eigenschaft, auf die die grüne Familienministerin Lisa Paus bei der Vorstellung des Berichts in Berlin hinwies.
Gemeinsam ist den jungen Menschen vor allem eines: in einer Zeit, die allen sehr viel abverlangt, wünschen sie sich Orientierung und Sicherheit, um wirklich gut aufwachsen zu können. Ihr Blick in die Welt und auf ihr eigenes Leben fällt kritisch aus. Was wird werden in den nächsten 10 oder 20 Jahren?
Und wenn Politik da zu langsam oder intransparent sei, warnte Paus, könne das Jugendliche anfällig für vermeintlich einfache Lösungen machen. Sowohl bei den Europa- als auch bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen hatte die AfD bei jungen Wählerinnen und Wählern stark zulegen können. In Deutschland leben rund 22 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre, Tendenz sinkend. Der demografische Wandel, die Alterung der Gesellschaft ist spürbar und damit nur ein Teil der vielen Krisen im Leben junger Menschen, die sich gegenseitig überlagern. Zu den Krisen zählen Kriege, der Klimawandel, globale Fluchtmigration, der Druck auf die Demokratie durch Extremisten, aber auch spürbare Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Karin Böllert, Vorsitzende der Berichtskommission.
Wir haben noch nie so viele junge Menschen gehabt, die sich einsam fühlen, auch nach wie vor einsam fühlen, weil dieses Alleingelassensein in der Corona-Pandemie für sie gefühlt erstmal kein Ende gefunden hat, weil sie viele soziale Kontakte verloren haben.
Der Kinder- und Jugendbericht erscheint etwa alle 2 Jahre, gefördert wird er durch die Bundesregierung. In der Methodik ist er keine klassische Befragung, sondern stützt sich auf bereits vorhandene Daten. Hinzu kommt der Austausch mit jungen Menschen selbst. Die Gespräche mit Kindern und Jugendlichen waren für diesen Bericht so intensiv wie nie. Man habe mit über 5000 jungen Menschen kommuniziert, wie Dominik Ringler vom Kompetenzzentrum Jugendbeteiligung in Brandenburg erläutert. Dafür habe man ein Workshop-Konzept entwickelt.
Und haben das über Fachkräfte vor Ort durchführen lassen. Und dadurch ist es uns gelungen, tatsächlich in verschiedene Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe vorzudringen. Wir haben beispielsweise Kita-Gruppen dadurch erreicht. Wir haben junge Menschen in Wohngruppen, in den Hilfen zur Erziehung erreicht. Wir haben junge, geflüchtete Menschen erreicht.
Die grüne Familienministerin Paus formulierte bei der Vorstellung des Berichts auch politische Ziele und Wünsche. So arbeite ihr Haus an einem nationalen Aktionsplan, der eine verbindliche und wirksame Beteiligung junger Menschen befördern solle. Außerdem warb Familienministerin Paus dafür, das Demokratiefördergesetz zu verabschieden. Damit sollen Projekte aus einer befristeten in eine unbefristete Finanzierung überführt werden. Dazu gibt es eine Einigung innerhalb der Bundesregierung. Der Gesetzentwurf hängt jedoch seit Monaten im Bundestag fest. Es gibt Widerstand innerhalb der Ampel. Auch aus einem großen Wurf bei der Kindergrundsicherung, einem grünen Herzensanliegen, ist bislang nichts geworden.
Nadine Lindner berichtete, und zum Ende der Sendung kommen wir nochmal zu mysteriösen Explosionen, allerdings in Köln, denn hier hat es mitten in der Innenstadt innerhalb von nur 3 Tagen gleich 2 Anschläge mit Brandsätzen gegeben, jeweils am frühen Morgen. Oliver Köhler berichtet.
Die Explosion hat das kleine Geschäft an der bekannten Kölner Einkaufsmeile der Ehrenstraße verwüstet. Zeugen haben den Täter am Morgen beobachtet, berichtet Philipp Hüwe von der Kölner Polizei.
Laut Zeugenaussagen soll ein Mann gegen 5 Uhr in der Ehrenstraße vor dem Bekleidungsgeschäft die Scheibe eingeschlagen haben. Er hat dort eine Tüte deponiert, die ist dann kurz danach explodiert.
Daraufhin sei im vorderen Bereich des Geschäfts ein Brand ausgebrochen. Am Tatort roch es nach Benzin. Erst am Montag war nur wenige 100 Meter entfernt ein Brandsatz vor einem Nachtclub explodiert. Bewohner des Viertels sind verunsichert.
Erschrocken war man schon durch diese Riesendetonation, durch den Knall. Den erwartet man hier nicht unbedingt. Wir haben letzte Woche oder ja am Montag schon mitgekriegt, am Hohenzollernring die Detonation, die ist bis hierhin. Aber der Knall war natürlich ganz klar zu orten, dass es hier ganz nah ist.
Ich habe am Montag gedacht, es wäre ein Donner. Was es ja dann letztendlich nicht war. Genau. Und heute war irgendwie dann relativ klar, da ist irgendwas passiert, weil das war so laut.
Ich bin um 5 Uhr aus dem Bett gefallen, weil es laut geknallt hat. Ich habe aus dem Fenster geguckt und da war ein bisschen verraucht hier. Und die Nachbarn schrien irgendwie, weil da wohl jemand reingegangen ist oder rausgekommen ist aus dem Laden.
Auch der Brandsatz vor dem Nachtclub steckte in einer Einkaufstasche. Die Polizei hat nach der Tat am Montag Fotos und Videos von dem Mann veröffentlicht, der den Anschlag auf den Nachtclub begangen haben soll. Die Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen einen jungen Mann, der eine blaue Einkaufstasche zum Tatort trägt. Nach der Explosion macht der Mann auf der Flucht offenbar noch Aufnahmen von dem Brand vor dem Nachtclub. Ob der Anschlag vom Montag etwas mit der Explosion heute Morgen vor dem Bekleidungsgeschäft zu tun hat, ist unklar, sagt Polizeisprecher Philipp Hüwe.
Die Hintergründe sind vollkommen unklar. Wir haben jetzt Spuren am Tatort gesichert, die werden ausgewertet. Wir haben mit Zeugen gesprochen, auch das muss ausgewertet werden. Dementsprechend stehen wir noch ganz am Anfang mit unseren Ermittlungen.
Unklar ist auch, ob es Zusammenhänge mit den beiden Brandanschlägen von dieser Woche und einem Streit unter Drogenhändlern gibt. Die niederländische Mokro-Mafia soll für eine Reihe von Sprengstoffanschlägen auf Wohn- und Geschäftshäuser in Nordrhein-Westfalen verantwortlich sein. Anlass: ein Streit mit Drogenhändlern aus dem Rheinland. Anders als bei den bisher bekannten Anschlägen der Mokromafia traf es in dieser Woche in Köln keine Wohnhäuser, sondern ein Lokal und ein Geschäft. Statt wie bei den Mokro-Taten Schwarzpulver einzusetzen, nutzten die Täter in Köln Benzin. Bei der Kölner Polizei ermittelt zurzeit auch nicht die für die Drogenbande zuständige Abteilung für organisierte Kriminalität, sondern ein Kommissariat für Sprengstoffanschläge.
Oliver Köhler aus Köln. Und wir blicken jetzt mit Robert Christoth in die Zeitungskommentare von morgen. Jan Altmann hat sie zusammengestellt.
Die Zeitungen kommentieren unter anderem die Explosionen von Kommunikationsgeräten im Libanon mit zahlreichen Toten. Die Süddeutsche Zeitung meint, in Beirut weiß jeder, dass die Israelis sich diese Attacke auf die Hisbollah ausgedacht haben. Ihre Geheimdienstagenten sind die ungekrönten Könige der militärischen Sabotage. Das Mittel der Wahl ist hier ein terroristisches, urteilt die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder. Menschen wurden beim Einkaufen, auf der Straße oder zu Hause von den Explosionen getroffen. Die Bilder sind nicht weit von jenen des Hamas-Überfalls auf Israel entfernt. Israel setzt damit seine Beteuerung aufs Spiel, es gehe um einen Verteidigungskampf. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung glaubt, die Hisbollah sind nun auf Rache, will einen massiven Krieg gegen Israels Militärmacht aber offenbar vermeiden. Nun bleibt zu hoffen, dass der Tiefschlag gegen die Milizionäre für Israel symbolischer Sieg genug war, um von einer weiteren Eskalation abzusehen. Die Rheinische Post aus Düsseldorf befürchtet, gibt es eine weitere Eskalation, wird es auch zu einer neuen Massenflucht kommen. In früheren Kriegen sind Hunderttausende Menschen aus dem Libanon nach Syrien geflüchtet. Diese Option gibt es wegen des Bürgerkriegs im Nachbarland nicht mehr. Themenwechsel. Die AfD hat laut einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts keinen Anspruch darauf, den Vorsitz in Ausschüssen des Bundestags zu übernehmen. Der Bremer Weser-Kurier findet, es wäre auch ein Hohn, wenn eine Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ausgerechnet dem Innenausschuss vorsäße. Wenn Corona-Leugner in der Gesundheitspolitik das Wort führten oder Kritiker, die gegen Entwicklungshilfeprojekte zu Felde ziehen, diesen Ausschuss leiteten. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz hebt hervor, die AfD könne sich bei der derzeitigen Praxis als Opfer einer Blockademehrheit der Altparteien inszenieren. Das verfängt durchaus. Die Frage muss erlaubt sein, wie groß wäre der Schaden, den ein Ausschussvorsitzender der AfD anrichten könnte? Jetzt stimmt die AfD wieder das Klagelied von der Ungleichbehandlung an, schreibt die Frankfurter Rundschau. Die Partei, die nur 50 handverlesene Journalistinnen zu ihrer Wahlparty in Erfurt eingeladen hatte, dann aber gerichtlich zur Zulassung aller verurteilt wurde, daraufhin alle ausschloss, aber ihre politischen Freunde vom Kompakt wiederum rein und filmen ließ. So sieht Chancengleichheit aller AfD aus.
Und das war die Presseschau aus unserer Nachrichtenredaktion. Zusammengestellt hat sie Jan Altmann, Robert Christoth hat sie gelesen. In der Türkei steht der kurdische Autor Yavuz Ekinci vor Gericht. Ein Gespräch dazu hören Sie hier gleich nach den Nachrichten in unserem Kulturmagazin Fazit mit Gabi Wuttke. Und danach bringt sie dann Julian Cooper durch die Deutschlandfunk-Radionacht. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Rainer Brandes. Kommen Sie gut durch diese Nacht.